Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
12.30 Uhr, Rendezvous. Die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS am Abstimmungssonntag. Am Mikrofon ist Gudin Vinzenz. Die Trends und damit die Schlagzeilen. Die Renten aus den Pensionskassen sollen nicht kleiner werden. Das Volk sagt laut Trendrechnung Nein zur Senkung des sogenannten Umwandlungssatzes. Die Kantone müssen keine Tierschutzanwälte einstellen. Die Initiative findet bei Volk und Ständen laut unserem Trend keine Mehrheit. Für Forschung mit Menschen gibt es in Zukunft genauere und schweizweit dieselben Regeln. Laut Trendrechnung sagen Volk und Stände Ja zu dieser Vorlage. Und Island sagt wuchtig Nein zum Plan, Briten und Niederländer für ihre Verluste beim Zusammenbruch des isländischen Finanzplatzes zu entschädigen. Nicht rütteln an den Renten, das scheint eine der Botschaften des heutigen Abstimmungssonntags in der Schweiz zu sein. Laut der Trendrechnung der SEG Idee Suisse. Aus dem Rechenzentrum meldet sich Katrin Hug.
Zweimal Nein, einmal Ja. So lauten die Trendrechnungen zu den eidgenössischen Vorlagen am heutigen Abstimmungssonntag, errechnet vom GFS Forschungsinstitut Bern im Auftrag der SRG. Demnach wird die Senkung des Umwandlungssatzes in der beruflichen Vorsorge abgelehnt. Mit der Reduktion des Umwandlungssatzes wollte der Bundesrat die Rentenhöhe der gestiegenen Lebenserwartung und der gesunkenen Kapitalrendite anpassen. Die Gewerkschaften ergriffen gegen die BVG-Revision das Referendum. SP und einige Kantonalparteien von CVP und SVP lehnten sie auch ab. Befürworter der Vorlage waren die bürgerlichen Parteien und die Wirtschaftsverbände. Ebenfalls abgelehnt wird laut Trendaussage die Tierschutzanwaltinitiative, und zwar von Volk und Ständen. Mit der Initiative des Schweizer Tierschutzes hätten alle Kantone verpflichtet werden sollen, Tierschutzanwälte einzustellen. Unterstützt wurde die Initiative von der SPD, den Grünen und der EVP. Die dritte eidgenössische Vorlage, der Verfassungsartikel über die Forschung am Menschen, wird laut Trendrechnung angenommen. Der Verfassungsartikel gibt dem Bundesrat den Auftrag, die Humanforschung einheitlich zu regeln. Von den großen Parteien hatte einzig die SVP die Nein-Parole herausgegeben.
Katrin Hug war das. Wir berichten den ganzen Nachmittag weiter über die eidgenössischen Abstimmungen. Dazwischen jetzt aber der Blick auf das übrige Geschehen an diesem Sonntag und hier zuerst auf eine Abstimmung in Island. Georg Aufdermauer.
In Island sagen die Stimmenden mit überwältigendem Mehr Nein dazu, die Schulden der zusammengebrochenen Internetbank iSafe zu übernehmen. Kurz vor der Auszählung aller Stimmen liegt der Nein-Anteil bei 93%. Es ging darum, dass Island rund 4 Milliarden Euro an Großbritannien und die Niederlande zahlen sollte. Diese beiden Staaten hatten die britischen und niederländischen Anleger der iSafe für ihre Verluste entschädigt. Islands Regierungschefin Sigurdar Dottir sagte, nach dem Volksnein werde sich ihre Regierung bemühen, mit London und Den Haag eine günstigere Lösung auszuhandeln. Die Abstimmungsvorlage hätte bei einer Annahme eine Belastung pro Kopf der isländischen Bevölkerung von rund 15.000 Franken bedeutet. Die Verweigerung der Zahlung könnte die wirtschaftlichen und politischen Probleme Islands weiter verschärfen. Irak wählt heute das Parlament, zum ersten Mal seit dem Abzug der amerikanischen Truppen aus den Städten und Dörfern des Landes. 19 Millionen Einwohner sind aufgerufen, die 325 Sitze zu vergeben. Belastet wird der Urnengang durch neue Anschläge, vor allem auf Wahlbüros. Mindestens 24 Personen kamen ums Leben, wie das Innenministerium in Bagdad meldete. Die Wahlkommission kritisierte, die Wähler seien zu wenig geschützt. Dennoch bildeten sich lange Schlangen vor den Urnenlokalen. Mit den Wahlergebnissen wird frühestens in einer Woche gerechnet. In Brüssel haben Tausende von Kurden gegen die Verhaftung von PKK-Mitgliedern protestiert. Die Kurden kamen aus mehreren Ländern nach Belgien. Die kurdische Partei PKK hatte zur Demonstration aufgerufen. Bei einer Razzia waren am Donnerstag in mehreren belgischen Städten 2 PKK-Führungsleute sowie 18 weitere Personen verhaftet worden, darunter Mitarbeiter eines kurdischen Fernsehsenders. Die belgische Justiz bezeichnet die PKK als terroristische Gruppierung. Offenbar hat Belgien Hinweise, dass kurdische Jugendliche in Westeuropa rekrutiert werden für eine militärische Ausbildung in europäischen Ländern und in Irak. Im südspanischen Andalusien haben neue heftige Regenfälle ganze Landstriche unter Wasser gesetzt. In den Provinzen Cadiz und Malaga musste die Feuerwehr Hunderte von Menschen aus ihren Häusern retten. Dutzende von Straßen wurden gesperrt. Innerhalb weniger Stunden waren bis zu 90 Liter Regen pro Quadratmeter gefallen. Vor zwei Wochen war die Provinz Córdoba von Überschwemmungen betroffen. So intensive und anhaltende Regenfälle wie in den vergangenen Monaten habe es auf der Iberischen Halbinsel in den vergangenen 100 Jahren nicht gegeben, sagten Meteorologen. Im aargauischen Bad Zurzach hat die Bevölkerung den Bau eines Golfplatzes auf Kosten von Kulturland abgelehnt. Seit 30 Jahren wird in Zurzach über einen Golfplatz gestritten. Zum Sport. Die Schweizer Skifahrerin Dominik Giesin ist beim Weltcup Super-G in Grand-Montana Erste geworden, vor der Amerikanerin Lindsay Vonn und deren Landsfrau Julia Mancuso. Das Podest knapp verpasst hat die Schweizerin Nadja Stieger, sie wurde Vierte. Am Weltcup Super-G der Männer in Kvetfjell erreichte Tobias Grünenfelder den dritten Rang. Gewonnen hat der Kanadier Eric Gay, Zweiter wurde Hannes Reichelt aus Österreich. Ausgeschieden sind Didier Küsch, Didier Defago und Ambrosi Hoffmann.
12.36 Uhr, Rendezvous der Abstimmung Sonntag auf DRS 1, DRS 2 und DRS 4 News. Das Volk will also nichts wissen von tieferen Renten für die künftigen Pensionierten. Am sogenannten Umwandlungssatz will eine Mehrheit nicht rütteln, das sagt unsere Trendrechnung. Wir schalten zu den Gewinnern, wir sprechen mit Verlierern und wir fragen, warum die bürgerlichen Parteien diese Abstimmung wohl verloren haben. Die Kantone brauchen keinen Tieranwalt, auch das ein Volksentscheid von heute laut Trendrechnung. Wir schalten dorthin, wo sich die Initianten, also jetzt die Verlierer, versammelt haben. Und wir analysieren all die Trends mit Claude Longchamp, der sich noch vor eins sein erstes Mal aus dem Rechenzentrum meldet. Rendezvous auch am Abstimmungssonntag nicht ohne Wetterbericht und Verkehrsmeldungen. Georg Auftermauer.
Die Prognose: im Norden löst sich der Hochnebel am Nachmittag vielerorts auf und es wird recht sonnig. Dafür ziehen in den Alpen wieder vermehrt Wolkenfelder vor die Sonne. Die Temperaturen erreichen 0 Grad, dazu bläst eine mäßige Brise. Im Süden werden die Wolken immer dichter und stellenweise fällt etwas Schnee. Die Höchstwerte liegen bei 4 Grad. Am Montag scheint häufig die Sonne. Am Dienstag ist es nur noch teilweise sonnig, vor allem im Süden und Osten gibt es dichtere Wolken und stellenweise etwas Schnee. Im Norden bleibt es kalt mit höchstens 1 Grad und mäßiger Brise. Im Süden werden bis 7 Grad erreicht. Verkehrsinfo DRS von 12.38 Uhr. Ein Hinweis zum Straßenzustand. Im Norden besteht weiterhin die Gefahr von Schnee und Eisglätte. Zudem muss an exponierten Stellen mit Behinderungen durch Schneeverwehung gerechnet werden. Auch im Süden fällt am Nachmittag und Abend stellenweise etwas Schnee.
Die treibende Kraft gegen tiefe Renten, gegen die Senkung des Umwandlungssatzes sind und waren die Gewerkschaften. Sie haben zusammen mit der SP das Referendum ergriffen und auf der Straße und mit Inseraten in den letzten Tagen noch einmal heftig dagegen gekämpft. Entsprechend groß ist jetzt, wo sich ein Nein zur Vorlage abzeichnet, die Freude in der Unia-Zentrale, wo sich die Gegner versammelt haben. Von dort meldet sich jetzt Elisabeth Pestalozzi und bei ihr ist Andreas Rieger, der Co-Präsident der Unia.
Ja, hier bei der Unia wird schon kräftig gefeiert und angestoßen. Andreas Rieger, Gewerkschaften und linke Parteien haben gegen die große Mehrheit der Parteien und Organisationen gekämpft. Und jetzt sieht es nach einem Nein aus. Wie erklären Sie sich dieses Nein?
Ja, es zeichnet sich wirklich ein überwältigender Erfolg für uns ab. Der Grund dafür: wir sind eine große Gewerkschaft mit Hunderttausenden von Mitgliedern nahe an der Basis. Und wir haben vor einem Jahr gemerkt, die Leute, die für sie ist die Rente ganz wichtig, und zwar die Rente in Franken und Rappen, die sie sich bereits ausrechnen können. Und eine Rentenkürzung, die liegt einfach für die meisten Leute nicht drin. Das haben wir vor einem Jahr gesehen, deshalb haben wir das Referendum ergriffen und jetzt haben wir heute die Bestätigung dafür.
Aber ist es nun das Nein, das sich nun abzeichnet, wirklich das Verdienst der Linken? Oder haben Sie nicht einfach von der Wirtschaftskrise und von Abzockerdiskussionen profitiert?
Ja, wir haben natürlich davon profitiert und das ist eine linke These, dass nämlich in der Schweiz sehr viel Reichtum da ist, dass jetzt viele Reiche, viele Abzocker bereits wieder profitieren und gleichzeitig sind die Schulden für die Krise noch nicht bezahlt und jetzt sollen die kleinen Leute, die einfachen Leute sollen mit tieferen Renten für diese Krise bezahlen und da sagen die Leute natürlich nein. Das ist ein urgewerkschaftliches Thema.
Wenn nun der Umwandlungssatz nicht gesenkt wird, kommen zahlreiche Pensionskassen in Schwierigkeiten. Wie soll man denn nun dort die Löcher stopfen?
Nein, wir haben jetzt gesehen in der Kampagne, es hat Milliarden Luft in dieser zweiten Säule drin. Es hat Milliarden von Verwaltungskosten, von Vermögensverwaltungskosten, die versickern, die bei Profiteuren landen, bei den Privatversicherern oder bei Anlageberatern. Und zuerst muss man mal diese Löcher stopfen. Da kann man mehr einsparen als das, was man jetzt einsparen wollte.
Besten Dank, Andreas Regel.
Freude also bei den Gewerkschaften, Elisabeth Pestrozzi, war das aus der Unia-Zentrale. Wir wollen das wahrscheinliche Scheitern der Pensionskassenvorlage von Bundesrat und bürgerlicher Parlamentsmehrheit weiter diskutieren, und zwar mit zwei Politikern, mit Simonetta Sommaruga. Sie ist SP-Ständerätin aus dem Kanton Bern und kämpfte gegen einen tieferen Umwandlungssatz. Und auf der anderen Seite des Tisches mit Toni Bortoluzzi, Zürcher SVP-Nationalrat. Er war für die Vorlage, gehört also zu den Verlierern dieses Sonntags. Mit den beiden redet jetzt Barbara Wittmer.
Toni Bortoluzzi, Sie haben schon im Februar gesagt, dass ein tieferer Umwandlungssatz an der Urne wohl abgelehnt wird. Sie stehen jetzt auf der Verliererseite. Welche Fehler haben die bürgerlichen Parteien und die Wirtschaft gemacht, dass sich jetzt das Volk gegen einen tieferen Umwandlungssatz ausgesprochen hat?
Ja, es ist ja keine Überraschung. Es war absehbar, dieses Ergebnis. Ein Umfeld in unserem Land zurzeit, das solche Vorlagen für solche Vorlagen ein schwieriges Umfeld ist. Wir haben eine Bedienungsmentalität in großen Firmen, das wird nicht akzeptiert, und dieses Umfeld hat zweifellos dazu beigetragen, dass man nicht eigentlich über die Sache konkret sprechen konnte, sondern das Umfeld war entscheidend.
Schwieriges Umfeld, Simonetta Sommaruga, mit welchen Argumenten haben Sie gepunktet als Gegnerin eines tieferen Umwandlungssatzes?
Ich habe immer wieder festgestellt in diesem Abstimmungskampf, dass man der Versicherungslobby nicht mehr vertraut, dass gerade bei den Pensionskassen zu viele sich aus diesem Topf bedienen, ohne dass sie Verantwortung übernehmen. Das ärgert die Leute. Und ich glaube, die Erwartung an uns jetzt, an die Politik, ist wirklich, dass wir unsere Hausaufgaben machen, dass wir diese Sickerlöcher in den Pensionskassen stopfen und dass wir damit auch insgesamt wieder das Vertrauen in die Altersvorsorge stärken.
So gesehen ist es ein Misstrauensvotum an die Pensionskassen, nicht an die Regierung und an die Wirtschaft.
Es ist sicher auch in diesem Zusammenhang zu sehen, dass die Leute in einem Umfeld, wo jetzt wirklich Schwierigkeiten aufgekommen sind, nicht bereit sind, zuerst bei ihren eigenen Renten diese Renten zu senken, solange eben Sickerlöcher bestehen, die nicht gestopft sind. Ich bin aber auch überzeugt, es ist eine Vorwarnung auch an die Politik, dass man Vorlagen im Sozialbereich, die nur abbauen wollen, ohne dass man wenigstens bei den Sozialschwächsten entgegenkommt, dass man solche Vorlagen auch in Zukunft nicht schlucken wird.
Toni Bortoluzzi, wie interpretieren Sie das? Nein?
Ja, das Problem bei den Sozialversicherungen besteht ja darin, dass man den Leuten Versprechungen gemacht hat, die man nun mit der Entwicklung der Demografie, der Ergebnisse im Finanzmarkt nicht halten kann. Das ist das Problem. Und leider sieht man heute noch zu wenig die Fehlbeträge, die man mit einem solchen Verhalten produziert. Irgendwann wird man einmal dazu kommen, diese Fehlbeträge nachschießen zu müssen. Und das dürfte dann eine schwierige Sache werden.
Aber das Volk konnte offensichtlich noch nicht davon überzeugt werden, dass das jetzt schon gerade so dringlich ist.
Ja, gerade diese Angstmacherei, die jetzt Herr Bortoluzzi wieder aufkommen lassen wollte, hat nicht verfangen, Gott sei Dank nicht verfangen. Wir müssen die Hausaufgaben machen, Herr Bortoluzzi, jetzt sind wir dran.
Danke für dieses Gespräch.
Barbara Wittmer hat die Fragen gestellt. Bei mir im Studio ist jetzt Dominik Meyer von unserer Inlandredaktion. Er hat den Abstimmungskampf die letzten Wochen intensiv verfolgt. Dominik Meyer, Nein-Trend also bei der Pensionskassenvorlage. Hat sich dieses Nein abgezeichnet?
Ja, man hat es vorhin ja auch beim SVP-Nationalrat Toni Bortoluzzi gehört. Auch viele bürgerliche Befürworter haben ein klares Nein erwartet. Es hat sich abgezeichnet, dass eben nicht nur Linke und Gewerkschafter Nein stimmen werden, sondern auch bürgerliche Wähler.
Und warum konnten die Bürgerlichen diese Abstimmung nicht gewinnen, obwohl sie ja zumindest ursprünglich alle zusammen für diese Sparmaßnahmen bei den Pensionskassen gekämpft haben?
Ich sage jetzt mal so, die Altersvorsorge ist so etwas wie eine heilige Kuh. Kürzen bei der zweiten Säule oder bei der AV auch, das ist schwierig, weil praktisch alle Leute fühlen sich hier direkt auch beim Portemonnaie betroffen. Und ich muss sagen, die Befürworter sind irgendwie den konkreten Beweis schuldig geblieben jetzt in der Abstimmungskampagne, dass jetzt tiefere Pensionskassenrenten so dringend sind. Es blieb alles ziemlich abstrakt mit Prognosen über die Lebenserwartung und Renditen auf Pensionskassengelder in 10, 20 Jahren. Und kommt hinzu, das politische Klima hat einfach von Beginn weg gegen die bürgerlichen Befürworter gesprochen.
Das politische Klima haben Sie angesprochen. Damit spielen Sie wohl auf die Debatten um Abzocker und Boni-Exzesse an.
Genau, das haben wir auch vorhin gehört, zum Beispiel bei der Einschaltung von der Gewerkschaft Unia. Ich würde sagen, da ist zum Teil etwas Diffuses in der Luft. Man misstraut der Finanzbranche, der Wirtschaftselite. Die UBS-Affäre, die Boni-Exzesse, das alles ist noch nicht verdaut. Es ist eine Vertrauenskrise und da fragen sich viele Leute, wo sind die Renditen aus dem Pensionskassengeschäft in den guten, bösen Jahren hingeflossen? Und ja, die Renten-Klau-Kampagne der Gewerkschaften hat diese Gefühle sehr gut bedient, zum Teil auch etwas polemisch. Sie haben sich auf die privaten Versicherungsgesellschaften eingeschossen, obwohl nur rund ein Drittel der Versicherten überhaupt die Pensionskasse bei diesen Versicherungen hat. Aber die Vorwürfe sind nicht einfach aus der Luft gegriffen. Es ist umstritten, wie viel Überschüsse die Versicherungen für sich behalten dürfen. Und es ist so, dass auch Firmenpensionskassen hohe Verwaltungskosten haben und viel Geld ausgeben, zum Beispiel für Beratungsunternehmen.
Und was bedeutet das Nein, das wir jetzt erwarten, laut Trend konkret für die Pensionskassen?
Wir haben es von der SP-Ständerätin Simonetta Sommaruga schon gehört. Jetzt sind eigentlich die Linken die Sieger wahrscheinlich von heute gefordert. Für sie öffnet sich ein politisches Fenster. Im Parlament wollen sie klarere Regeln rund um die Überschüsse bei den Versicherungen durchsetzen und auch mehr Transparenz bei allen Pensionskassen. Die Bürgerlichen, denke ich, nach dem Resultat, das sich abzeichnet, werden hier wohl mitmachen müssen. Die große Frage ist natürlich, ob das genügt, ob sich hier wirklich so viel einsparen lässt, dass man nicht wieder über tiefere Renten nachdenken muss. Viele Pensionskassen, vor allem kleinere und solche mit vielen Pensionierten, haben große Probleme. Es ist nun mal so, die Menschen leben länger, das Geld muss länger reichen und vielleicht kommt die Rentendiskussion später dennoch wieder zurück.
Informationen von Dominik Meyer zum Nein zur Pensionskassenvorlage. Braucht jedes gequälte Tier in der Schweiz einen Anwalt? Muss jeder Kanton einen Tieranwalt einsetzen, wie ihn der Kanton Zürich schon kennt? Auch diese Frage mussten sich die Stimmberechtigten heute stellen und sie haben sie mit Nein beantwortet, laut Trendrechnung. Wie erleben Befürworter und Gegner der Tierschutzanwalt-Initiative dieses wahrscheinliche Nein, wollen wir jetzt wissen. Die Tierschützer, die hinter der Initiative stehen, haben sich im Hotel Ibis in Zürich-Oerlikon versammelt. Von dort meldet sich Pascal Krauthammer und bei ihm ist Heinz Lienhardt, Präsident des Schweizerischen Tierschutzes, aber auch ein Gegner, SVP-Nationalrat Marcel Scherer.
Ja, enttäuschte Gesichter hier im Hotel Ibis, wo die Tierschützer zusammengekommen sind. Neben mir sitzt nun Heinz Lienhardt, Präsident des Schweizer Tierschutzes STS. Heinz Lienhardt, warum ist Ihre Initiative heute wohl gescheitert?
Also, ich gehe mal davon aus, dass es noch nicht hundertprozentig sicher ist. Ein wenig Hoffnung darf man jetzt sicher noch haben. Aber angenommen, dass sie wirklich gescheitert ist, dann ist es für mich jetzt schwierig zu sagen, weshalb. Vielleicht war die Vorlage so, dass ein großer Teil des Stimmvolkes halt Angst hatte. Vielleicht deswegen, weil man die Hintergründe nicht genau kannte. Natürlich sind wir enttäuscht, wenn es so rauskommt. Aber es ist schwierig, jetzt zu sagen, weshalb.
Marcel Scherer, als Landwirt und Gegner dieser Tieranwalt-Initiative werden Sie wohl zufrieden sein. Haben Sie andere Antworten oder zusätzliche Antworten, warum könnte diese Initiative Bach abgegangen sein?
Ja, persönlich bin ich sehr zufrieden, dass der Trend so aussieht. Es zeigt einmal mehr, dass das Schweizer Volk vernünftig über solche Sachfragen abstimmen kann. Wie es der Name der Initiative sagt, wäre es eine Initiative gewesen für Anwälte und Gerichte, nicht aber für Tiere. Eine Annahme hätte eine Legitimation von Tieranwälten zu sich gerufen und das wollten wir nicht.
Nun, die Tieranwälte werden nun wohl nicht flächendeckend eingeführt, so wie es Ihre Initiative wollte, Heinz Lienhardt. Ist nun Schluss mit Ihrem Kampf oder werden Sie Ihr Anliegen, den Tieranwalt, nun von Kanton zu Kanton erkämpfen?
Also ganz sicher ist es nicht Schluss, was den Kampf, wie Sie es nennen, des Tierschutzes anbetrifft. Und zwar nicht nur in Bezug auf Tierschutzanwälte oder andere Instrumente für den Vollzug des Gesetzes. Der Tierschutz geht weiter. Wir werden weiter Forderungen stellen und wir werden auch versuchen, diese Forderungen durchzubringen.
In den Kanton?
Ganz generell.
Marcel Scherer, glauben Sie persönlich, dass der Zürcher Tieranwalt der erste und eben auch letzte Tieranwalt der Schweiz bleiben wird?
Ja, die Schweiz hat ein vorbildliches Tierschutzgesetz und eine vorbildliche Ausübung aus dieses Gesetzes. Es braucht also keine Anwälte in den anderen Kantonen. Zürich hat einen Anwalt, aber die Kantone sind frei, einen Anwalt einzusetzen oder nicht.
Marcel Scherer, Heinz Lienhardt, ich danke für diese erste Gesprächsrunde.
Pascal Krauthammer war das. Ja zum Verfassungsartikel über die Forschung am Menschen, das ist der Trend der dritten Vorlage von heute. Das bedeutet, die Würde der Menschen soll in der Forschung oberste Priorität genießen, so steht es künftig in der Bundesverfassung. Das gibt dem Bund die Möglichkeit, einheitliche Regeln zu wissenschaftlichen Versuchen mit Menschen aufzustellen. Inlandredaktorin Geraldine Eicher ist jetzt bei mir im Studio. Ein Ja zu diesem Verfassungsartikel, das hat sich abgezeichnet. Warum?
Ja, weil sich fast keine Gegner formiert haben. Einzig die SVP, einige Grüne und der gentechkritische Basler Appell haben sich gegen die neue Verfassungsbestimmung geäußert. Der SVP ist der Verfassungsartikel zu forschungsfeindlich, den anderen zu forschungsfreundlich.
Aber Forschung am Menschen, das ist doch eigentlich ein kontroverses Thema. Warum gab es hier denn keinen heftigeren Abstimmungskampf? Gerade die SVP hält sich ja sonst nicht zurück in so Abstimmungskämpfen.
Gestritten um die Einzelheiten wird dann in den Gesetzen. Heute geht es aber nur um die einheitliche Regelung in der Schweiz und darum, die Würde des Menschen in der Forschung als Grundsatz in der Verfassung zu verankern und dagegen politisch anzutreten. Das war natürlich schwierig. Wer hat schon was dagegen, dass die Würde der Menschen bestmöglich geschützt wird? Und auch die SVP hat sich entsprechend halbherzig engagiert.
Das waren Informationen von Geraldine Eicher zum Ja zum Verfassungsartikel über die Forschung am Menschen. Sie hören Rendezvous am Abstimmungssonntag, es ist in 8:01. Nein zu tieferen Renten, nein auch zu den Tieranwälten, das sind die Prognosen unserer Trendrechner und Rechnerinnen, das sind die Leute vom Forschungsinstitut GFS Bern und sie rechnen unter der Leitung von Claude Longchamp. Bei ihm fragt jetzt Alexander Sauter nach.
Claude Longchamp, wir haben es gehört, die ersten Trends hatten wir, jetzt liegen genauere Zahlen vor. Wie sieht die Situation jetzt aus?
Ja, zwischenzeitlich haben wir in zwei von den drei Fällen eine Hochrechnung. Beginnen wir mit dem, was am spannendsten ist. Der Mindestumwandlungssatz beim BVG, der Vorschlag von Regierung und Parlament, wird wuchtig abgelehnt. Es wird 74% Stimmen dagegen geben und 26% dafür. Bei der Forschung am Menschen, der Vorlage, die im Abstimmungskampf am wenigsten umstritten ist, gibt es ein ähnliches Ergebnis, aber in umgekehrter Richtung. Hier sind 76% der Stimmenden dafür und 24% dagegen. Beim Tierschutzanwalt haben wir noch keine eigentliche Hochrechnung. Es zeichnet sich aber gemäß der verbesserten Trendrechnung eine Verwerfung dieser Vorlage in der Größenordnung von 7:3 auf der Nein-Seite ab.
Schauen wir uns die drei Vorlagen ein bisschen genauer an. Die Senkung des Mindestumwandlungssatzes, Sie sagen 74% Nein-Stimmen, das ist wuchtig, das ist äußerst deutlich. Wenn wir ein bisschen anschauen, der Abstimmungskampf begann schon sehr früh, da wurde viel Geld investiert. Hat das denn alles überhaupt nichts genützt in dem Fall?
Ja, die Auseinandersetzung war tatsächlich langgezogen. Der Abstimmungskampf begann ja schon im November vor der letzten Volksabstimmung mit einer eigentlichen Vorkampagne, die über die Pensionskassen gerichtet war. Sie hatte dann eine Zuspitzung und sie hatte dann aber einen eher etwas, sagen wir mal, zurückhaltenden Schluss auf der Ja-Seite. Wenn man es sich aber genauer angesehen hatte, konnte man eigentlich sagen, diese Vorlage, nicht einmal diese, die umstrittenste von allen Vorlagen, hat die Medienaufmerksamkeit wirklich für sich gewinnen können. Häufig hatten wir eine Umfelddiskussion, die ganz anders ausgerichtet war. Es ging um UBS, es ging um Managerlöhne, es ging um Abzockerinitiative, die natürlich mit der Sache nichts direkt zu tun hatten, aber ein Klima beförderten, in dem es schwierig ist, eine Vorlage der Bevölkerung zu verkaufen, bei der die Bevölkerung mehrheitlich nicht profitiert.
Sie würden also sagen, wenn ich Sie richtig verstehe, Claude Longchamp, dass eben diese Klimasache, diese Themen wie Abzocker, die in den letzten Wochen ja auch im Parlament wieder behandelt wurde, dass, auch wenn es nicht direkt mit der Sache zu tun hat, doch eindeutig sich ausgewirkt hat auf diese
Frage. Aus meiner Sicht ist es vor allem ein allgemeiner Befund, eine allgemeine Unzufriedenheit, die sich nicht zuletzt in der Hochrechnung auch darin ausdrückt, dass wir im Moment in allen hochgerechneten Kantonen ein recht deutliches Nein haben, also auch in Kantonen, die normalerweise ziemlich stark bürgerlich stimmen. Ich nehme heraus Glarus, Nidwalden oder ähnliche. Auch da wird in diesen Kantonen ein recht deutliches Nein resultieren. In der Romandie ist das Nein wuchtig mit rund 80%, also sehr starke Ablehnung. Und auch in den selbstverständlich urbanen linken Deutschschweizer Kantonen wird eine deutliche Ablehnung resultieren. Man kann von einem flächendeckenden Nein sprechen, ja fast schon von einer historisch starken Verwerfung einer Behördenvorlage.
Schauen wir uns noch kurz die anderen beiden Vorlagen an. Da haben wir den Tieranwalt, Tiere ein emotionales Thema. Sie sagen jetzt einen klaren Nein-Trend. Wer Nein gestimmt hat, sind ja nicht alles Tierhasser, die hier einen Nein in die Urne gelegt haben. Von wo diese Ablehnung?
Nein, das würde ich natürlich so überhaupt nicht interpretieren. Wir wissen aus früheren Tierschutzabstimmungen, dass sie meistens doch recht klar unterschieden wird zwischen, sagen wir mal, extremen Tierschutzforderungen und gemäßigten Tierschutzforderungen. Letztere kommen in der Regel auch in Volksabstimmungen immer gut an und gut durch. Die Schweizer und Schweizerinnen wollen einen vernünftigen Tierschutz haben. Extremere Forderungen oder weitreichende Forderungen oder auch Luxusforderungen werden in der Regel aber mehrheitlich abgelehnt. Nun, wenn wir vom Ergebnis her denken, kann man mindestens mal die Hypothese wagen, das gilt im Bereich von Luxus für den Schweizer Tierschutz, denn der Tierschutzanwalt wird in allen Kantonen höchstwahrscheinlich scheitern, selbst im Kanton Zürich, wo es ihn ja auf der kantonalen Ebene schon gibt. Das spricht eigentlich im Wesentlichen dafür, dass das heutige Tierschutzgesetz, ein strenges Tierschutzgesetz, als vernünftig und genügend weitreichend angesehen wird. Zusätzliche Maßnahmen braucht es aus Bevölkerungssicht mehrheitlich nicht.
Dann noch die dritte Vorlage, die Forschung am Menschen, die scheint ja absolut unbestritten einfach durchgewunken worden
ja,
zu sein.
Ja, es hat ja auch im Abstimmungskampf am wenigsten interessiert. Es war die Vorlage, die auch am wenigsten Opposition kannte. Die SVP war zwar dafür, doch so wie sie dafür war, hätte man ja eher von einem Strohfeuer dagegen sprechen müssen. Sicher nicht vom Trommelfeuer, das man sonst bei SVP-Nein-Kampagnen kennt. Und das wirkt sich letztlich auch im Resultat aus. Auch dort, wo die SVP in den Kantonen stark ist, wie zum Beispiel in Schwyz zeichnet sich eine Annahme dieser Vorlage in der Größenordnung von 60-70% ab und gesamtschweizerisch, wie gesagt, von gut 3/4.
Claude Longchamp, herzlichen Dank.
74% Nein zur Pensionskassenvorlage, sagt die Hochrechnung, das also die Meldung der Stunde. Und kurz vor eins noch, der fliegende Wechsel zum Sport auf die Skipiste. Beim Frauen-Super-G in Crans-Montana gab es also einen Schweizer Sieg von Dominique Gysin. Bernhard Scher.
Bei strahlend blauem Himmel und fairen äußeren Bedingungen war Lindsay Vonn auf gutem Weg, ihre Vormachtstellung im Super-G eindrücklich zu bestätigen. Bereits wurden im Zielraum die ersten Siegerfotos gemacht. Doch dann kam alles anders. Mit der hohen Nummer 29 fuhr Dominique Gysin eine Bestzeit nach der anderen und war schließlich auch im Ziel die schnellste. Die Überraschung war perfekt.
Kann ich aufgeben, kann ich weiterkämpfen und ja, es ist auch schön, dass es jetzt gerade hier in der Schweiz so aufgegangen ist und noch Glück gehabt und einfach alles zusammenkommt. Ja, ich bin wirklich, wirklich happy.
Noch vor zwei Monaten nach dem Sturz in Haus wurde Dominique Gysin zum 8. Mal am Knie operiert. Und nun steht sie wieder zu oberst auf dem Podest. Zum 3. Mal in der Karriere. Eine beeindruckende Leistung.
Bernhard Scher war das. Im Super-G der Männer in Quirtfehl gab es trotz der Ausfälle von Didier Küsch einen Schweizer Podestplatz. Tobias Grünfelder wurde Dritter.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.